Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind's wieder von der Kneipenlesung. Wir sind heute mal zu vier tatsächlich. Mit mir ist die Sandra.
Hallo, volles Haus heute. Ich freue mich.
Die Anne.
Hallo, ich freue mich auch.
Und der Sascha.
Ich freue mich auch. Hallo.
Genau, wir haben nämlich, ich freue mich auch, weil wir haben ein sehr schönes Thema. Also es geht um Schönheit. Und ein bisschen auch um ein Hobby, was Sascha und ich betrieben haben. Aber es geht natürlich auch um schöne Bücher. Ja, kennt jemand von euch denn den Begriff Typografie?
Wenn du so fragst, dann ist es eine Fangfrage, weil ich natürlich eine Vorstellung davon habe, was es bedeutet. Aber das ist es wahrscheinlich gar nicht. Oder du
doch,
weißt das viel genauer.
Nein.
Ja.
Nein.
Ich würde ja sagen, so wie Schrift aussieht, der Look.
Ja, absolut, absolut. Also wir sind, ich glaube, da war sogar Sascha mit, wir waren mal in einem Antiquariat. Dann habe ich gefragt, dann waren wir so ein bisschen am Gucken und dann war ein älterer Herr, ein sehr schönes Antiquariat, staubig, roch nach alten Büchern. Ein älterer Herr, der da wunderbar bedient und dann stöberten wir und irgendwann hatte er auch mal Zeit und sagte, kann ich Ihnen helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich suche Typografiebücher, wenn Sie da welche hätten. Und dann sagte er, Typografie, das ist sowas wie Kalligraphie. Kann ich mich noch sehr schön daran erinnern.
Ich sehe dich gerade mit so einem Füller über die Seiten gleiten.
Ja, übrigens, dieses Missverständnis ist mir sogar öfter noch begegnet. Also ich schreibe persönlich nicht so oft mit Füller. Also ich glaube, das letzte Mal irgendwie in der Unterstufe, weil man das musste. Ich habe aber, ich krieg alle paar Jahre einen Füller geschenkt, weil ich mich natürlich für Schrift interessiere. Aber gut, es ist okay, das ist immer nett gemeint.
Guck mal, bei mir ist das ja anders. Ich liebe ja Füller.
Ja,
okay. Ich schreibe auch so oft es geht mit einem Füller.
Ich denke, ihr solltet euch da kurz schließen.
Es muss aber ein schmaler Füller sein, wenn ich das noch sagen darf. Also diese fetten Lami-Dinger, das mag ich nicht. Das
ich
muss so dünn wie ein Bleistift
sein.
Ich liebe
die fetten Lamis.
Oh, jetzt kommt gleich noch die Pelikan- und GH-Diskussion.
Nee, aus dem Alter bin ich raus.
Okay.
Genau.
Ja, ich habe tatsächlich auch an einen Freund neulich, weil der das davon erzählte, dass er das liebt. Und ich habe tatsächlich einen eine Füllfederhalter, so eine Schreibfeder sozusagen, teures Ding, Gülden an der Spitze und allem Dings da, also die man so in so ein Tintenfass einkauft. Ich habe Danke gesagt und das dann irgendwie im Schrank weggeräumt, weil ich wusste, das Ding ist teuer. Und dann erzählte er das und ich habe gesagt, ich hoffe, ich finde das noch. Und er hat sich jetzt drüber gefreut. Also
okay.
Geht auch. Aber wir reden heute über schöne Bücher, also Verlage, die wunderbare Bücher. Wir haben auch, glaube ich, mal ganz kurz über Hardcover und Taschenbücher gesprochen. Schöne Bücher, aber auch eben schön gemachte, gut lesbare Bücher und die ganzen Jungs und Mädels, die da so in ihrem Leben Typografie betreiben. Das ist so ein bisschen heute das Thema. Ja, will wer los?
Ich würde mit einem Werbeblock beginnen.
Okay.
Sozusagen. Ich bin nämlich ganz großer Fan der Büchergilde. Mhm. Das ist ja so eine Buchgemeinschaft, Verlagsgenossenschaft. Man wird Mitglied und verpflichtet sich, einmal im Quartal ein Buch zu kaufen. Und ich habe das lange beobachtet, weil ich immer dachte, ich kaufe da die Katze im Sack oder irgendwas stimmt da nicht. Oder man ist ja heutzutage immer misstrauisch. Und ich habe noch diesen Buchclub von Bertelsmann im Gedächtnis. Und das war hier in Paderborn ein ganz schrecklicher Laden mit ganz billigen Hardcover-Ausgaben von Büchern, die überhaupt nicht schön gemacht waren. Und dann war man aber irgendwie in diesem Club und hatte dann irgendwann plötzlich, ach ja gut, dann nehme ich wieder ein Rätselheft oder dann nehme ich wieder ein Kochbuch. Und ich wollte mich dann natürlich nicht irgendwie auf sowas einlassen. Aber jetzt bin ich da, glaube ich, 2 Jahre oder 3 Jahre Mitglied und ich bin wirklich voll Fan. Also erstmal haben die eine super Belletristik-Auswahl und die haben sich Gestaltung und Typografie echt auf die Fahne geschrieben. Also die machen, ja, bringen Belletristik, auch aktuelle Literatur heraus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Juli C. liegen, das aktuelle Buch von ihr. Und die beschäftigen junge Illustratoren, die dann ein neues Cover machen. Und ich habe mir sagen lassen oder habe mir erklären lassen, dass die zum Beispiel auch, was tatsächlich die Typografie angeht, wirklich gestalten, also Platz lassen nach rechts und links. Dann sind es wahrscheinlich mehr Blätter, muss ja, aber es ist noch groß genug. Und dass die auch diese, ich wusste gar nicht, dass man das so nennt, Vorsatzseiten, und zwar die, ja, die Seiten, wenn man das Buch aufschlägt, die ersten beiden Seiten, wo manchmal auch grafische Elemente drin sind, zum Beispiel bei irgendwelchen Abenteuerromanen, sind dann die Landkarten oder so zu sehen. Und sowas machen die also wirklich richtig, richtig gut und richtig schön. Und ich habe es überhaupt nicht bereut, da Mitglied geworden zu sein, und weil ich eh immer viele Bücher kaufe und die eben auch aktuelle Ausgaben aus dem Bereich Belletristik haben, bin ich da wirklich gut aufgehoben. Die bringen selber auch Preise raus, also die prämieren auch Gestaltung, Buchgestaltung, und sind auch schon ganz oft prämiert worden. Also ich muss sagen, das sind wirklich ganz oft wirklich richtig schöne Cover und eben auch, ja, ich glaube, ich habe nicht so viel Ahnung von Typografie, aber die lassen sich schon halt was einfallen. Wir haben ja jetzt hier keine Kamera, aber so wie die Absätze gestalten, natürlich immer in Absprache mit den Autoren, die dürfen da ja nicht so fürchterlich drin rumfuhrwerken, aber ob man zum Beispiel am Anfang eines Absatzes einen Buchstaben groß macht, wie nennt man das noch?
Initialien.
Wie?
Initialien.
Ja, genau, so war es zum Beispiel. Also das fällt mir bei Büchern aus diesem Verlag, Büchergilde, oft auf, dass das wirklich irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet ist. Und deswegen also der Werbeblock. Ich kann es allen nur ans Herz legen. Man bekommt immer so ein Heftchen pro Quartal. Da werden Neuerscheinungen vorgestellt. Manchmal gibt es auch so Preisreduktionen. Und was sie obendrein auch machen, sind Bücher illustrieren. Es gibt zum Beispiel eine Version von Chick, die illustriert ist und auch richtig toll eingebunden ist. Also die Bücher haben immer einen tollen Umschlag, der gestaltet ist. Die sind immer in Leinen eingebunden. Die haben immer ein Lesebändchen und kosten eben jetzt kein Vermögen, sondern auch immer um die 20 Euro, wie eben so ein Hardcover-Buch. Ja. Also das war mein Werbeblock, so Büchergilde, die sich eben genau das auf die Fahne geschrieben haben, schöne Bücher zu machen und dann wirklich mit allem, was dazugehört, mit Einband, Lesebändchen, Illustration, toller Typografie und was eben für mich neu war, der sogenannte Vorsatz, diese ersten Seiten, im Grunde die Buchdeckel, Rückseiten, die dann auch gestaltet sind. Sowas finde ich auch toll. Ich bin dann immer ein bisschen, ich stempel ja meine Bücher mit so einem Stempel, den mir mein Schwager mal gemacht hat. Den finde ich immer noch ganz toll. Und dann bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil die sind so schön. Da weiß ich gar nicht, wo drücke ich denn jetzt meinen Stempel hin. Ja. Ja, also das war mein Werbeblock für die Büchergilde. Ich hätte gleich noch was Schönes, aber das muss ich auf jeden Fall loswerden, wenn wir schon über schöne Bücher sprechen.
Ja, ja, und ich meine, das ist ja auch der, also ich meine, wenn man jetzt Typografie kann man ja selber machen, selber schauen, selber gestalten, aber dass man so ein Buch eben völlig ermüdungsfrei lesen kann und ich sag mal, da auch dann eine gewisse Freude bei. Man merkt das ja irgendwie, wenn irgendwie ein Buch schön zu lesen ist, weil die Seiten eben, das Papier richtig geklebt ist und alles in dem Buch passt, dann sieht man eigentlich, dass das eine Kunst ist. Ob man die dann selber betreibt oder ob man sich da drin auskennt oder so, ist eigentlich egal. Und das ist eigentlich so auch den Effekt, den wir ganz häufig erleben, wenn wir schön gestaltete Dinge machen, dann sprechen dann die Leute drauf an und sagen, das gefällt mir aber, wir können manchmal gar nicht sagen, woran das liegt. Wir haben ja auch zum Beispiel bei der Kneipenlesung Visitenkarten, die eben auch ein Typograf, also in Zusammenarbeit haben wir die entworfen, weil es mir auch eine Freude macht, dass sowas zu tun. Ne? Da stelle ich auch gleich mal ein Bild dann ein.
Genau, ich werde natürlich auch einen Link zur Büchergilde an diesen Podcast, an diese Folge stellen, weil, ja, wie gesagt, ich kann es echt wärmstens empfehlen und finde es gut, wenn man für gute Sachen auch dann das Geld ausgibt. Und ich habe zum Beispiel das noch so ganz zum Schluss zu meinem Werbeblock. Ich habe jetzt aktuell lese ich von Arno Geiger Unter der Drachenwand. Und da habe ich tatsächlich auch gebraucht ein Exemplar der Büchergilde erworben für schmales Geld über Booklooker, nochmal Werbung, und das ist immer noch in einem sauguten Zustand. Also das spricht, glaube ich, auch dafür. Da gibt es längst das Taschenbuch, aber ich dachte, ich guck mal nach dem Gebundenen und habe dann auch tatsächlich ein Büchergilde-Exemplar gefunden, und das ist wirklich immer noch in einem richtig, richtig guten Zustand. Also spricht auch nochmal für diesen Verlag. Jetzt.
Ja.
Sonst stellen die mich noch ein.
Was leicht zu konsumieren ist, werde ich auch einen Link ins Netz stellen. Und zwar ist das ein Film, der so heißt wie eine Schrift, eigentlich eine sehr, sehr bekannte Schrift. Also wer bei Windows diese Arial kennt, die ist da ein bisschen davon abgeleitet. Das ist eine der am allerhäufigsten gebrauchten Schriften, so auf Plakaten oder Schildern, ist die Helvetica. Und so heißt der ganze Film auch. Und das kann ich jedem nur empfehlen, der so ein bisschen in diese Welt dieser ganzen Spinner, dieser Typografen eintauchen will. Da sind so ganz berühmte Leute wie der Erik Spiekermann sind dabei. Auch so ganz moderne Typen wie Neville Brody zum Beispiel, der so sehr expressionistische Typografie macht, aber auch so Klassiker. Also Erik Spiekermann hat auch Klassiker geschaffen, aber auch Hermann Zapp zum Beispiel ist da drin. Also ganz nett zum Anschauen und leicht zu konsumieren. Ich schicke den Link rum. Ich habe hier selber die DVD in der Hand.
Mhm. Spiekermann, ja, ja.
Ja, FF Meter
zum Beispiel, ja.
Ah, die haben ja auch immer so putzige Namen, ne?
Mitunter, ja.
Also, wenn du zum Beispiel am Bahnhof stehst und diesen Abfahrt-Ankunftsplan anschaust, die Typografie davon, ich weiß nicht, ob es sich heute geändert hat, aber die ist von Erik Spiekermann.
Na, guck an.
Ja, die haben Geld für sowas. Und so ein Fahrplan muss natürlich leicht leserlich sein.
Mhm. Leserlich.
Mhm. Genau.
Da kommen wir bestimmt noch drauf.
Ja, Sascha, hast du was mitgebracht?
Ja, ich habe auch was mitgebracht. Das heißt, ich musste natürlich nichts mitbringen in dem Sinne. Ich sitze natürlich direkt daneben, wie ihr alle aber auch zu Hause. Es gibt oder fast, möchte ich sagen, gab eine Reihe schön aufgelegter Bücher im Manesse Verlag. Der Manesse Verlag hat eine Reihe Manesse, wie heißt die, Bibliothek der Weltliteratur rausgegeben. Das machen sie auch noch, aber sie sind von diesen Gestaltungsprinzipien etwas abgewichen, und das habe ich gerade eben erst rausbekommen eigentlich. Sie haben die sonst immer alle recht gleich gestaltet, also mit einem halbfarbigen Umschlag, auch eben wie bei den Büchergilde-Büchern scheinbar, auch in Leinen gebunden mit Lesebändchen und dann ein schön getöntes Papier, in der Regel eher kleinere Formate. Ganz wunderhübsche Bücher, die sich eben halt zum Thema genommen haben, so die gesammelte Weltliteratur. So da. Und das scheint, also der Verlag ist jetzt letztens irgendwann, 2017 habe ich gerade gesehen, übergegangen zur Random House Verlagsgruppe. Und inzwischen auch dann so seit 2017 haben sie jetzt angefangen, die Bücher dann nicht mehr in einer Reihe zu gestalten, sondern sie individuell zu gestalten. Zu dem Teil kann ich noch nichts sagen. Aus dem Bereich habe ich im Moment eben noch kein Buch. Aber die anderen sind wunderschön. Und eben, also ich mag das Format auch. Es ist wirklich so Handteller oder ein bisschen größer vielleicht. Je nach Umfang des Werkes natürlich. Manchmal dann auch zweibändig gestaltet, wenn man da irgendwie so Krieg und Frieden haben will oder sowas. Dann muss man da, glaube ich, ein bisschen mehr Papier brauchen. Finde ich wunderschön. Das wäre im Moment mal so erstmal mein Werbeblock, würde ich sagen. Ja.
Sowas zu sammeln ist ja auch wirklich, wirklich, also hübsch, so eine Sammlung zu haben von Büchern, die irgendwie gleich gestaltet sind. Mhm. Also die Umschläge bei der Büchergilde sehen alle anders aus. Aber wenn ich das jetzt richtig vor Augen habe, was du gerade beschrieben hast, habe ich das auch schon natürlich in Buchhandlungen gesehen. Mhm. Und die sind ja wirklich alle gleich aufgemacht. Also die haben nicht die gleichen Farben, aber so den gleichen Look. Mhm, genau. Na, und sowas ist ja wirklich auch sehr, sehr, sehr schön. Und das finde ich ja immer schwierig, wenn man dann anfängt und hat 3 davon. Dann will man ja irgendwie auch noch mehr oder vielleicht fast alle. Das ging mir bei der, habe ich vor Jahren mal ein paar angeschafft, Fischer Taschenbibliothek, diese Romane in diesem ganz kleinen Format, was wirklich in die Tasche passt, war, finde ich, süß und hübsch, aber ist nicht leserlich. Das war einfach irgendwann auch zu klein für mich. Oder ich, meine Augen zu schlecht für die Fischertaschenbibliothek. Okay. Ich weiß, vielleicht auch so. Ja, aber sehr schön.
Eine andere sehr bekannte Reihe ist natürlich, dass die Inselreihe, die sticht mir auch gerade so ein bisschen ins Auge. Da habe ich nicht ganz so viele davon, aber die sind ja irgendwie auch alle unterschiedlich, haben aber trotzdem ja so eine Art gestalterischen Rahmen. Ne?
Ja.
Ja, auch immer, also sie, ja, es ist irgendwie ein bisschen speziell eigentlich. Sie sind definitiv unterschiedlich, haben aber trotzdem immer das Etikett am selben Ort und so weiter und so fort, sodass sie dann trotzdem einen grafischen Zusammenhalt haben. Wie die mehreren Bücher. Ups.
Ich bin bei diesem Thema ja immer ein bisschen unbeleckt. Also ich weiß, und ich glaube, das ist mehr als mancher ist, dass es halt so Schriftarten gibt, die für gewisse Dinge einfach konkret gestaltet wurden. Also dass man bei Word nicht einfach irgendeine Schriftart nehmen sollte, sondern dass, wenn ich jetzt ein Dokument erstelle, dass das Areal halt für den Computer geeignet ist, dass wenn man das am Computer gut lesen kann, und wenn man Texte für die Schule nimmt, dann sollte man über New Century Schoolbook nachdenken und ja, so. Aber ich weiß zum Beispiel auch jetzt, es gibt ja noch 1000 andere Schriftarten, ich muss es jetzt nicht gerade irgendwie Gothic sein, aber Calibri ist im Moment, glaube ich, ganz hip. Oder Helvetica, wann würde ich das benutzen? Sowas weiß ich halt auch einfach nicht. Aber gibt es da was? Gibt es da eine Webseite, wo man das nachlesen kann?
Es gibt sogar eine Professur für Typografie. In irgendeiner Show, klein gegen groß war das, glaube ich, oder irgendwo hat ein kleiner Junge gestanden und konnte anhand einem wirklich winzigen kleinen Ausschnitt eines Buchstaben sagen, welche Schriftart das war.
Krass.
Und als Expertin hatten die eine Professorin eingeladen, die sich damit beschäftigt, sowohl mit der Geschichte von Typografie als auch mit allem, wie muss oder wie sieht diese eine Schrift genau aus, die so heißt, und ist das die echte, das Original, oder hat da einer dran rumgefuhrwerkt? Also das war schon super spannend. Ich weiß nur, dass alle Comic Sans hassen.
Ja,
genau.
Das finde ich auch, habe ich auch lange so betrieben, dieses Comic Sans Bashing. Das war für mich immer eine Schrift für Kindergeburtstagseinladungen und mehr nicht. Ich habe aber dann gelernt, dass Comic Sans entwickelt wurde, um Leuten, die Schwierigkeiten haben, Buchstaben auseinanderzuhalten. Also wenn man da so eine, wie heißt das, nicht LRS, jetzt fällt mir gerade das Wort. Da gibt's so einen Fachausdruck, der fällt mir gerade nicht ein, aber wenn man zum Beispiel gerne P und Q vertauscht oder B und D, dann ist Comic Sans das Mittel der Wahl, weil dort diese Buchstaben nicht so ähnlich sind und nicht so leicht verwechselbar.
Okay.
Und für solche Menschen ist dann Comic Sans wirklich eine Hilfe tatsächlich. Das fand ich sehr spannend, und seitdem lästere ich nicht mehr ganz so viel darüber.
Genau, das gibt's nämlich neuerdings mit dem Update auch bei Instagram. Da habe ich mich sehr gewundert, wo doch alle immer so lästern, gibt's jetzt Comic Sans zur Auswahl auch bei Instagram, fand ich.
Ja, wobei man muss ja vielleicht auch zwischen so einer Schmuckschrift, die man mal als Überschrift oder so, oder um irgendeine, weiß ich nicht, um ein Logo zu bauen oder so, das ist ja was anderes als diese sogenannten Brotschriften, also die du dann über Seiten lesen musst oder sollst. Ne? Und da gibt es dann tatsächlich ganz, ganz große Unterschiede. Und auch, wie du das, können wir hier gar nicht länger diskutieren, aber wir haben zum Beispiel damals am HNF, die wollten gerne die Schrift Futura, die wir als Kneipenleser auch überall einsetzen, aber wenn ihr was bei der Kneipenlesung das gedruckt seht, dann ist das die Schriftart Futura von Paul Renner. in den 20er Jahren entwickelt und die wollten die gerne auf den Bildschirm bringen und siehe da, sie eignet sich überhaupt nicht für den Bildschirm. Und da gibt's dann spezielle Varianten von solchen Schriften und das ist dann, ja, ihr habt gesagt, rumgefuhrwerkt. Ja, gibt es natürlich auch, dass Leute rumfuhrwerken, aber oftmals sind das dann so Anpassungen, um die lesbarer zu machen oder um die in ihren Einsatzzweck reinzubringen. Keine Ahnung, wenn du die auf farbigem Papier druckst, ist es ganz anders, als wenn du sie auf weiß druckst. Also das sind dann durchaus Herausforderungen im Kleinen, die du da durchaus hast. Ne?
Ja, also bei dieser Spielshow war es so, dass dieser Junge auch sagen konnte, aus welchem Jahr die stammt. Also wann diese Schrift zum ersten Mal auch aufgetaucht ist und was für Bearbeitungen es da gab und so. Also das war schon echt beeindruckend.
Ja, das sollte man schon wissen, ja.
Ist so, ich war irgendwie also so ein Wetten, das Verschnitt.
Das ist aber bestimmt klein gegen.
Ja, war auf jeden Fall echt richtig, richtig beeindruckend.
Ja, und ich fand es ganz interessant, weil das ist auch das zweite Ding, was ich mitgebracht habe. Ich habe nämlich gar kein Typografiebuch oder so hier in der Hand, sondern also diese ganzen modern aussehenden Schriften, viele, viele, viele davon, die sind so in den 20er Jahren am Bauhaus oder im Umfeld des Bauhaus entstanden. Und das ist dann ja auch von den Nazis alles zerstört worden. Und unter anderem, das heute kann man da, hat man da eigentlich gar keinen Sinn dafür, die Leute, die dort besonders progressiv waren, das waren vielfach Russen. Das heißt, die Typografie am Bauhaus war, also Russland war dort wirklich die Avantgarde. Wie gesagt, das kann man sich nachdem das dann Sowjetunion und so weiter wurde und man diese Arbeiterbilder und alles da so eher im Kopf hat heutzutage, kann man sich das gar nicht vorstellen. Und ich habe ein Buch hier mitgebracht, das ist ein dicker Bildband mit eben auch Biografie von einem, den man vermutlich gar nicht so kennt hier. Der heißt Eli Sitzky, der hat aber damals mit Kurt Schwitters und Ivan Tschichold, also der Typograf Jan Tschichold, der hat sich tatsächlich irgendwie sogar einen russischen Vornamen gegeben damals, weil das eben so diese Avantgarde war. Und was ich persönlich richtig interessant finde, ist der Eli Sitzky hat neben anderen natürlich auch, aber er ist da durchaus derjenige, der da am abstraktesten war, der hat Form und Schrift kombiniert. Und der hat auch ein Kinderbuch gemacht über zwei Quadrate, wie zwei Quadrate durch die Welt laufen sozusagen. Und das Faszinierende ist, wenn man sich damit mal auseinandersetzt und sich überlegt, wie kann ich diese zwei Quadrate auf das Stück Papier anordnen, dann kommt man immer drauf, das geht nicht ganz anders, als er das gemacht hat. Und das war für mich auch so ein bisschen der, ich habe vorher so abstrakte Kunst, fand ich irgendwie, ja, da kann man mal angucken, manches davon gefällt mir auch. Und das war aber so der Einstieg, wo ich gesagt habe, boah, da ist wirklich richtig künstlerische Leistung drin. Das ist irre, was der an Anordnungsvermögen und so weiter hat, was man dann ja auch in der Typografie haben muss, wenn man eben ein, zwei Buchstaben aneinander setzt, um eine Überschrift zum Beispiel zu bauen für eine Leuchtreklame. Ich schicke auch einen Link rum, den Eli Sitzky kennt man vielleicht aus so einer ganz frühen Pelikan-Werbung. Das Thema hatten wir ja schon, also genau diese Füllermarke. schicke ich euch gerne dann einfach links auf diese Werbung, die er da gestaltet.
Ja, spannend. Ich habe, wo du eben gesagt hast, Weimar, ich war ja vor kurzem in Weimar und habe tatsächlich da auch, ist ja logisch, also ganz viel gesehen und es gab wohl einen Wettbewerb unter den Studierenden dort für ein Plakat zu einer ersten Ausstellung der Werke, die im Bauhaus entstanden sind und da ging es halt auch auf den Plakaten ganz viel um Typografie, da haben sie sich ja ganz viel einfallen lassen und das sind tolle, das also einfach tolle Entwürfe und wenn man sich überlegt, wie alt das ist, aber wie modern diese Schriften aussehen, also man hat ja wirklich aus der Zeit immer irgendwie diese altdeutsche Schrift, keine Ahnung, wie die Typografie heißt.
Schwabacher,
ja. Ja, im Kopf. Und die waren so modern, so progressiv und auch zum Teil eben alles klein zu schreiben, weil es eben in der Typografie hübsch aussieht. Aber es waren ja auch Künstler, also ist ja auch eine Kunstschule gewesen.
Übrigens, die Nazis haben tatsächlich auch am Anfang diese sogenannten grotesken Schriften verwendet. Also es gibt durchaus auch, sag mal, was weiß ich, da so Wahlplakate oder so mit einer Futura drauf, haben es aber dann, sind dann schnell auf diese, ja, auf diese Schwabacher, was man heute so als da aus diesem Bereich eigentlich kennt, sind die dann auch Gott sei Dank schnell eingeschwungen. Wobei man tut der Schriftart natürlich dann auch damit weh, die haben das auch gar nicht erfunden, sondern einfach da auch wie viele andere Dinge missbraucht.
Aber aus sonstigen Druckerzeugnissen wollten doch die Nazis diese Fraktur raushaben, ne?
Ja, irgendwann wieder, ne?
Also es war dann so, dass sie dann irgendwann gesagt haben, nee, das ist uns nicht modern genug. Und deswegen ist es dann immer ganz ulkig, wenn dann so Faschos so T-Shirts haben mit Fraktur drauf. Und dann, es ist dann auch so wieder so eine Geschichtsklitterung. Ja.
Ja.
Weil sie einfach dämlich sind.
Ja.
Ja. Ja. Denn ich meine, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, ich glaube auch dieser Schriftzug Arbeit macht frei oder in Buchenwald, da steht, glaube ich,
jedem das Seine.
Jedem das Seine und das tatsächlich in einer Schriftart, in einer ganz modernen Typografie, also modern scheinenden Typografie, die am Bauhaus sogar einer der Studenten erdacht hat, der tatsächlich auch selber dann in dem Lager war, also der Jude war und in dem Lager auch irgendwann gelandet ist.
Ich glaube auch.
Ja, ich weiß jetzt, mir fällt der Name nicht ein, aber ich fand das so bezeichnend, weil ihm hat man dann gesagt, du bist hier der Künstler, mach hier mal eine Schrift. Und dann hat er im Grunde denen so ein bisschen noch eins ausgewischt, indem er eigentlich, obwohl sie ja die Bauhaus-Uni dort zugemacht haben, im Grunde noch diese eine Bauhaus-Schrift da genommen hat und sie das auch so übernommen haben.
Ja, es ist eigentlich ein dickes Fuck you, aber ja.
Ja, genau, war ein dickes Fuck you, aber hat ihm, glaube ich, am Ende auch nicht genützt. Aber nee. er hat halt viel, tatsächlich viel, so hat er sich ein bisschen über Wasser gehalten, wenn ich das richtig erinnere, dass er tatsächlich viel solche typografischen und Dinge erledigt hat für gerade die Leute, die dort in Weimar waren und geschaltet und gewaltet haben.
Ja, ich habe dann vielleicht noch als letztes, was ich hier liege, dann habe ich meinen ganzen Stapel hier abgearbeitet, wer so ein bisschen den Umgang mit Schrift, also es geht jetzt nicht darum, das als Hobby zu intensivieren, aber vielleicht ist ja dann noch der Einstieg ins Hobby. Ich finde immer noch ungeschlagen aus dem sehr, sehr schönen Verlag Hermann Schmidt Mainz, die auch sensationelle Bücher machen, meistens so um Design-Themen auch rum, aber sensationell und auch, ich finde, durchaus günstig. Da kann man auch nochmal vielleicht 50 Euro für so einen dicken Wälzer ausgeben, der aber exzellent gemacht ist. Das Buch heißt Erste Hilfe in Typografie von Hans-Peter Wilberg und Friedrich Frossmann. Ist ein DIN A4-Format so ungefähr, hat 100 Seiten, ist also tatsächlich schnell durchgeblättert und das ist wirklich das, was es sagt. Erste Hilfe, da werden so ein bisschen die Fragen, die Anne aufgeworfen hat, welche Schrift verwende ich eigentlich wo, welche Schrift kombiniere ich wie, wann setze ich kursiv, wann mache ich was fett und wann unterstreiche ich. Nämlich nie.
Nämlich nie, genau.
Unterstreichen ist für Tafelanschrieb gedacht.
Ja, dann mach ich's auch.
Nein, aber das ist ein ganz nettes Buch. Ist, glaube ich, 24 Euro irgendwas aufschreiben. Günstig zu haben und dann hat man das Vademecum zur Typografie. Ich glaube, ich packe auch noch ein, zwei andere Bücher dazu. Auch das gibt ein schönes zum Thema PowerPoint. Wie mache ich Dinge schön in PowerPoint ohne Clipart? und auch generell so um Gestaltung.
Nicht mit Latex-Beamer?
Nochmal bitte?
Nicht mit der Latex-Beamer-Klasse?
Man soll jetzt auch, wird jetzt inzwischen teilweise empfohlen, dass man mit PowerPoint auch Arbeitsblätter erstellen soll. Weil man da schöner dann so
Sprechblasen und so, ja, so Kästen und so einbauen kann, also so, ne? Mhm. Kästen einbauen kann als in Word.
Farbe ist auch immer wichtig, ordentlich. Hintergrundfarbe.
Ja, nicht, wenn man es kopieren muss für die Kinder.
Gibt auch Buntlaserdrucker.
Ja, aber nicht in der Schule, Berger.
Aber wer kopiert denn heute noch?
Dann muss die Matratze gekurbelt werden. Ja. Also, es ist ein großes Wunder geschehen, Werner, natürlich. Du hast genau dasselbe Buch ausgewählt, was bei hier auch liegt. Bei mir auch nicht. Aha. Aber das bot sich auch stark an, fand ich, ja.
Gibt auch nichts Besseres, finde ich. Also, das ist, weil es ist klein, kompakt, kurz, und ganz günstig, und man hat es wirklich, man hat es in einer Stunde, sag ich mal, man braucht es nicht durchlesen, man muss es eigentlich nur querlesen, weil, na, da sind ganz viele Gestaltungsbeispiele drin, tolle Sache. Und dann sieht die Diplomarbeit, das Bewerbungsschreiben, der Liebesbrief, was auch immer man über seinen Tinten- oder Laserdrucker rausjagen will.
Ist Stück das denn auch aktuell? Weil ich glaube, sowas verändert sich doch auch. Also Schrift.
Nicht in dem, was da drin steht. Also
von Comic Sans ist auch schon die Rede.
ich vermute sogar, von Comic Sans. Es hat sich tatsächlich gar nicht so viel getan auf diesem Markt. Zum Beispiel, ich würde sehr, sehr gerne eine FF-Meter haben, aber ich habe sie nicht. Die kostet einfach Geld. Also so eine, sagen wir, eine professionelle Schriftart, wenn sie wirklich günstig ist, kostet so als voller Satz. Es gab mal so eine Serie, da konnte man diese für 100 Euro das Stück. Also dann hast du eine Schrift von Herrn Spiekermann und musst dafür 100 Euro investieren. Das ist schon eine Herausforderung, und die meisten Leute verwenden eben das, was dann bei Apple oder bei Microsoft mitkommt. Das ist benutzbar, aber auch nicht so ganz so toll. Also insofern, da fängt man dann schon langsam an, richtig einzusteigen, wenn es wirklich um Schriften geht. Es gibt auch eine kleine Handvoll kostenfreier Schriften, die man im Netz kostenfrei findet, oft so von. Das sind dann sozusagen so die Masterarbeiten von Grafikdesign-Studenten oder so. Mhm. Da gibt's ein, zwei wirklich schöne. Vollkorn fällt mir zum Beispiel ein.
Wollte ich gerade sagen,
Genau. Also die sind aber eher selten. Also im Netz findet man sehr oft Kram, sag ich mal, der sich vielleicht zu Deko-Zwecken eignet. Also das ist davon immer abgesehen. Also wenn man was Schönes findet und denkt man, da brauche ich mir die Überschriften oder Beschriften meine Grafikobjekte, ist das total in Ordnung.
Die FF Meter Pro Collection kostet 400 Eier.
Ui.
Da sind aber auch sind aber auch 30 Schnitte drin, also das ist schon recht breit gestreut dann.
Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass es da nicht sozusagen die Heim-Use-Edition gibt, die dann sagt, hier, da darf nichts mit produziert werden, was in Masse geht oder so irgendwie. Das gibt es leider nicht. Also ich selber habe eine semi-professionelle Schriftart-Sammlung, die kostet, glaube ich, so um die 270, habe ich sozusagen auf der Festplatte liegen. Und die professionellen Schriftsetzer, die haben meistens von einem Schriftenhaus so einen kompletten Satz, zahlen dann, was weiß ich, einen monatlichen Abopreis von ein paar hundert Euro, und die anderen haben die dann meistens als dezentrale Kopie noch, weil die unterscheiden sich dann auch wirklich in Nuancen, also wenn die zum Beispiel was drucken sollen, was schon fertig gesetzt ist.
Genau. So. Also das war schon die Desktop-Lizenz, ne? Also die anderen sind teurer.
Oha.
Ist aber auch eine schöne Schrift.
Ja, das ist unbestritten, auf jeden Fall.
Gucke ich mir gleich an.
Ja, das ist so ein schönes, modernes Ding. Also,
ich würde mal sagen, wir schließen bei 35 Minuten. Hat mir heute nochmal besonders viel Spaß gemacht.
Jetzt weiß ich auch, warum du das Thema vorgeschlagen hast.
Oh, ich wusste das schon vorher.
Surprise, ja.
Und wir bleiben jetzt hier gleich noch in der Leitung, weil wir die nächsten Themen festlegen. Also ich kann euch jetzt hier nicht sagen, was in 14 Tagen kommt, aber seht ihr immer auf der Kneipenlesung, da bei unserem Podcast, ist immer die Vorankündigung. Ich glaube, nächste Woche Sonntag kommt der Achim mit einem Stück Musikgeschichte, in 14 Tagen wieder der Podcast, Thema stellt sich gleich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Soll man ja gar nicht sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und das war's von mir.
Ganz genau, von uns allen, würde ich sagen.
Von uns allen.
War schön, mal wieder alle vier. Hat
ja, auf jeden gemacht. Fall. Und wenn ihr Ideen habt, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, dann könnt ihr uns die natürlich auch schicken.
Genau, worüber wir sprechen sollen.
Ja.
Ich habe schon zwei Sachen, aber es schadet nie, noch mehr zu haben.
Richtig.
Wunderprächtig. Okay,
fein.
Okay,
bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.